ARD.
MDR Kultur. Café.
Sie waren vor wenigen Wochen mit ihrer Familie, den Kindern, ihrer Frau und ihrer Mutter in Leipzig. Was löst Leipzig bei Ihnen aus?
Ach, das ist die Heimat. Hier fühle ich mich wohl. Wie es mein Vater früher auch gesagt hat, der wollte hier immer auftanken. Für mich ist das Gleiche. Ich bin ja aufgewachsen hier, geboren, die 12 Jahre, die ich hier gelebt habe, bis zur Wende. Und als 12-Jähriger hat man doch schon einiges mitbekommen, was ich dann natürlich ein Leben lang noch verarbeite. Immer wieder auch Freunde zu sehen. Ich habe viele Freunde noch in Leipzig und natürlich Familie und Verwandtschaft und laufe so oft ich kann durch die Innenstadt. Natürlich manchmal und meine Mutter und meine Familie weiß, dass ich immer an der Thomaskirche vorbei muss, auch wenn es nur mal auf dem Weg zum Flughafen ist, auf dem Rückweg dann wieder in die USA oder sonst wohin. Für mich ist Leipzig Heimat und absolutes Auftanken, immer.
Sie leben mit Ihrer Familie, 3 Kindern, aber auch mit einem Hund und Hühnern, wie ich gehört habe, ja. In Wisconsin, Milwaukee. Dort leiten Sie das Orchester seit 6 Jahren. Was ist das für ein anderes Leben? Denn erzählt haben Sie auch mal in einem Podcast, dort ist es eisig kalt. Und es ist auch eine relativ deutsche Stadt. Viele Einwanderer gab es aus Deutschland, die dorthin ausgewandert sind. Wie ist das Leben dort für Sie?
Ja, das Leben dort, was sich jetzt auch verändert, weil ich jetzt in meiner 7. und letzten Spielzeit bin. Als Chefdirigent in Milwaukee ist ein ganz fantastisches Orchester in einer Stadt, die, wie Sie schon erwähnt haben, sehr deutsch angehaucht ist, aber auch einen deutschen Ursprung mit sich birgt. Also ich denke, die ersten Brauereien, wenn ich mich recht entsinne, wurden in Milwaukee gegründet. Die ersten Biergärten der USA haben dort geöffnet. Und es gibt viele interessante Geschichten, also dass zum Beispiel auch die ersten Nazis, die versucht haben, sich dort irgendwie niederzulegen, vertrieben wurden von den deutschen Sozialisten, den Turners, wie sie jetzt genannt werden, von dem Turnverein, der dort ganz stark vertreten war. Also Dinge, auf die man stolz sein kann, denn wie Sie sich vorstellen können, im Augenblick ist die Lage ja ähnlich, dass man Zivilcourage zeigen muss und besonders wir wieder in der Kultur und in der Musik gefragt sind, was sind eigentlich die Werte, die uns als Menschen auszeichnen und nicht als politische Parteikollegen. Das ist für mich auf der Bühne, aber natürlich auch dann als Privatmensch ganz wichtig, dass wir diesen Dialog finden eben über die Musik. Die Musik ist und die Kultur und die Kultureinrichtungen sind ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Dialogs, dass wir den beginnen können, dass wir ihn respektvoll haben können und dass die Menschen daran erinnert werden, was uns, ja, vom Innern, von Grund auf eigentlich verbindet.
Sie haben uns gerade mitgenommen, auch schon ein wenig in die politische Situation heute, die für Künstler und Künstlerinnen schwieriger geworden ist im Land. Eisiger, frostiger, es liegt nicht nur an den aktuellen Temperaturen.
Ja, Wisconsin und Milwaukee ist kalt, wie Sie gesagt haben, ja. Aber eigentlich ist Leipzig heute genauso windig und genauso kalt, was mich sehr überrascht hat. Aber ich war gut vorbereitet, ich habe immer eine Mütze. Aber so ist es halt dort, das Leben kann man sich dort ohne ja gar nicht vorstellen. Wir haben im Moment minus 20 Grad Celsius. Aber wie gesagt, da ich ja auf dem Sprung bin auch, sind wir bereits halbwegs mit der Familie nach Kalifornien umgezogen. Meine Frau ist ursprünglich aus San Francisco. Und nachdem wir uns kennengelernt haben, haben wir beide in Deutschland studiert, bevor die Kinder dann kamen. Und jetzt sind wir wieder zurück in den USA. Aber sie hat eine Stelle eben in San Francisco, dort eine Lehrstelle. Und ich habe sofort gesagt, dann lass uns an deinen Ursprung gehen. Und jetzt versuchen wir den Spagat von einer Heimat der Familie zur anderen immer zu machen. Da war die Ostküste in New York für die Familie in den Jahren nach der Wiedervereinigung ja doch noch einfacher zu bewerkstelligen. Aber Es ist ein schöner Kontrast und auch natürlich im sonnigen Kalifornien ein interessanter Vergleich.
Also von der einen Ecke ins moderne Silicon Valley hinein, wie dürfen wir uns diesen Vergleich vorstellen?
Ja, dort ist ja das Zentrum von künstlicher Intelligenz. Da kommt man nicht drum rum. Und dass Musik meiner Meinung nach genauso gefragt, dass wir wieder an den realistischen Alltag kommen oder an ihn erinnert werden. Also von verschiedensten Arten können wir über Musik sprechen und wie sie uns dazu bringt, unser Leben so wahrzunehmen, dass wir einander persönlich begegnen und auch begegnen müssen, damit wir wach bleiben, damit wir unsere Sinne so benutzen, wie sie auch geschaffen wurden.
Gleichzeitig das Politische in den USA, was passiert da? Wir erleben, dass das Kennedy Center einen neuen Namen bekommen hat und damit auch eine neue Handschrift, dass Musiker, Musikerinnen die Konzerte abgesagt haben und nicht mehr bereit sind, auch unter diesem Namen, unter diesem Dach aufzutreten. Also ein starkes Signal, eine große politische Zerreißprobe. Und Sie, wie Sie uns gerade erzählt haben, ziehen um gemeinsam mit Ihrer Familie. Sie sind verheiratet mit der Pianistin Melinda Lee Masur, haben 3 Kinder. Und das Tolle ist nicht nur, dass die Kinder alle musikalisch sind und im turbulenten Teenageralter, sondern Sie als Familie, Sie auch als Paar, stemmen ein wunderbares Festival mit Freunden, mit Kollegen. Wie blicken Sie auf diese kleinen Festivalfrüchte wie dieses in der heutigen Zeit? Was macht die Politik mit Ihnen? Was kriegen Sie gespiegelt? Was können Sie uns erzählen über diese Zerreißproben?
Das war damals ein spontaner Start, eine Zündung von etwas, was wir geglaubt haben, was es nicht auf den Bühnen gibt oder in der regulären Spielzeit eines Orchesters oder einer Kultureinrichtung. Und Festivals, die frei sind, sagen wir mal, von den typischen Eingrenzungen oder Einschränkungen einer Organisation, die natürlich vom Geld und von der Unterstützung und von einem Budget leben muss oder sich daran halten muss oder ich sag mal so relativ frei ist, dass wir programmieren können, was wir denken, was in aller Munde sein sollte oder worüber wir uns austauschen sollten als Gesellschaft, ist natürlich ein Geschenk, weil wir dadurch programmatisch gesehen uns Freiheiten nehmen können, die nicht direkt so populistisch sein müssen, dass wir nur an Ticketverkauf denken. Natürlich wollen wir gern Tickets verkaufen, aber wir können mit höherem Risiko sagen, wir wollen gern, dass ein bestimmtes Thema angesprochen wird oder dass bestimmte Künstler sich ausdrücken können, wie sie sich ausdrücken wollen oder dass sie Dinge realisieren können, die sie normalerweise vielleicht nicht finanzieren oder einfach von Talent ja vielleicht nicht realisieren können. Ja.
Das MDR Kulturcafé, heute mit Ken David Masur, geboren in Leipzig, heute Dirigent, wie sein Vater Kurt Masur, über den wir später noch sprechen. Denn nicht nur er war in New York lange tätig, auch Sie sind es, nämlich in Form eines Festivals, das Sie selbst auf die Beine stellen, das Chelsea Music Festival. Warum dort?
New York, wie wir wissen, ist eine Stadt, wo es für fast alles ein Publikum gibt, wenn man mit Überzeugung rangeht und wenn man klar erklären kann, was die Vorstellung hier, die Vorstellungskraft mit sich bringt und dass man so überzeugt ist, dass das Menschen bewegen wird, dann wird sich immer ein Publikum finden. Wir haben versucht, von Anfang an wir haben 3 Hauptspuren. Wir wollten mit der Musik, mit visueller und mit kulinarischer Kunst Kollaborationen über ein jährlich übergreifendes Thema zusammenführen. Und das ist uns bis jetzt, also ganz überraschenderweise muss ich sagen, gelungen, weil viele gesagt haben, das gibt es sonst in der Art nicht. Und wir wollen das unbedingt weiterführen. Und das hat uns natürlich immer animiert und ermutigt dazu, es auch weiterzumachen und zu vergrößern. Wir sind jetzt im kommenden Jahr in unserer 17. Spielzeit. Das hätten wir ganz am Anfang natürlich nie gedacht, aber das zeigt auch, dass ja Menschen sich ausdrücken wollen. Ob das jetzt ein Künstler ist, der mit einem Musiker zusammenkommt oder einer Musikerin, die sich vielleicht vorher nie getroffen hätten und dann das Thema angehen, zum Beispiel Gravitation. Also, oder wir haben mal ein Jahr lang das Thema behandelt, Measuring Time oder Zeitmessung, weil es das 200-jährige Jubiläum der Erfindung des Metronoms war. Und da haben eben die Köche, die Chefköche gesagt, ja, dann machen wir halt ein Menü, wo jeder Kurs oder jedes Gericht sich an verschiedenen Zeiten hält oder Vorbereitungs- oder Präparationszeiten hält. Und so ähnlich war es eben dann auch in der Kunst, dass die Leute gesagt, okay, was interessiert uns an Zeitmessung oder Zeitwahrnehmung? Für uns ist das auch besonders in der Stadt New York immer aufregend, weil New York sich seit der Zeit, die ich ja da wohne und meine Frau und ich, wir uns kennengelernt haben im Jahre 2000, sich auch viel verändert hat. Und besonders in dieser Nachbarschaft, Chelsea Music Festival ist ja hauptsächlich in Chelsea Kiez, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, wo es die größte Ansammlung an Kunstgalerien in den USA gab und jetzt sich das ein bisschen verändert hat. Es gibt noch viele Galerien, aber durch die hohen Preise dann eben einige Menschen auch wegziehen mussten und sich so ein bisschen die Situation dort in der Gegend verändert. Aber wir wollen mit der Kultur und mit der Musik auch beisteuern, dass einiges erhalten bleibt und dass die Menschen, die dort wohnen, dort etwas bekommen, was ihnen auch die Einsamkeit nimmt, die wir ja auch in New York vorfinden sehr oft. Und das ist für uns immer wieder spannend.
Sie sind mit 13 Jahren nach New York gekommen, damals mit Ihrer Familie, mit Ihrem Vater Kurt Masur, der dort dirigierte, der den großen Schritt von Leipzig nach New York wagte und vielleicht auch erstmal beäugt wurde, schafft er das aus dem Osten kommend, wie geht das? Und er hat in einem Interview erzählt, keiner hat mitgekriegt, dass ich eigentlich schon so viele Konzerte dort gegeben habe und so erfolgreich war. Das hatte man vielleicht auch im Westen Deutschlands gar nicht so wahrgenommen. Wie ist für Sie diese Stadt, auch diese Wahrnehmung heute, vor allem auch mit Blick auf die jetzige Politik in den USA? Ist es eine Politik, die Künstlern Angst macht, die Künstler aus dem Land treibt, oder findet man immer noch Möglichkeiten und findet auch seine Chancen, Kultur und Kunst zu schaffen?
Ich glaube, und das haben wir auch vielleicht vor dieser Zeit oft mitbekommen, besonders in der Pandemie, zu Corona-Zeiten, dass die Kunst und Künstler oft dann besonders aufblühen, wenn der Hahn nicht nur zugedreht wird, sondern wenn er richtig eng gedreht wird, wenn einem mulmig wird ums Herz oder wenn man dazu gezwungen wird, Stellung zu beziehen. Ja, ich glaube ganz fest daran, dass das, was ich auch hier in Leipzig mitbekommen habe, 89 und was jetzt passiert in den USA und natürlich andernorts auf der ganzen Welt, dass diese Vorkommnisse leider nicht schwinden und wir immer wieder zusehen müssen, wie können wir wirklich an und durch die Musik geraten und sie benutzen als Mittel nicht nur des Entertainments. Ich bin damit aufgewachsen, dass das Gewandhaus kein Ort für Unterhaltung war, sondern ein Ort des rigorosen, des ehrlichen Austausches, was uns als Bürger und Menschen stärker macht, was uns Inspiration gibt, was uns Mut macht, wie wir moralisch miteinander die Gesellschaft verbessern können, mit dem Dialog zum Besseren. Und da wird die Musik nie aufhören. Sie wird uns immer wieder inspirieren lassen, wenn wir den Mut dazu haben, sie zu spielen, sie zu erfahren und sie zu nutzen, sie verstehen zu wollen. Und heutzutage finde ich, dass an allen Ecken es da ein bisschen fehlt, dass wir keine Unterstützung genug der Kultur geben, dass wir durch die Musik und durch die Kultur und diesen Austausch lernen können, wie wir miteinander umgehen, respektvoll und wirklich zum Guten der Gesellschaft. Es gibt viele talentierte andere natürlich Instanzen, zum Beispiel im Internet, natürlich die jungen Leute jetzt viel sich runterladen können und sagen, ja, das ist auch Musik und das ist toll und das mache ich jetzt einfach in meinen eigenen vier Wänden. Aber für uns ist ganz klar, wenn man einmal in einem Konzert war, dass wir im Raum gemeinsam mit diesem Atem was ganz anderes bewegen können. Ich weiß, dass es einen Weg gibt und dass die Musik das initiieren muss, wo andere Leute versagt haben. mit irgendwelchen großen Worten, die keiner glaubt oder nur teilweise glaubt. Die Musik wird das Ganze überdauern. Das hat sie uns schon bewiesen. Das bedeutet, sie ist immer ein vertraulicher Partner gewesen. Mein Vater hat uns weitergegeben, wie er es gelebt hat, weil er selber dran geglaubt hat. Und er hat mir oft gesagt, ohne die Musik hätte ich den Willen zum Weiterleben oft nicht gehabt, wenn es so hoffnungslos war. Er ist ja auch zum Beispiel in New York dann beim Chelsea Festival, als er oft nicht mehr wusste, wo ist er eigentlich in der Welt, hingekommen und hat wirklich bis nach Mitternacht dann auch unsere Konzerte angehört und immer begeistert und wollte immer zu Konzerten gehen, obwohl er selber nicht dirigieren konnte, wo sich vielleicht andere versteckt haben oder ihn auch aufgefordert haben, sich zu verstecken, weil er dran geglaubt hat.
Sie haben Ihren Vater in den letzten Lebensmonaten und Wochen sehr intensiv begleitet, waren an seiner Seite, haben Partituren mit ihm gelesen, haben ihm das Leben schön gemacht, aber selbst vielleicht auch noch mal einen inneren Dialog mit ihm gefunden. Diese letzten langen, langen Worte, diese letzten vielleicht auch manchmal Monologe, Dialoge sprechen können. Wie denken Sie heute über Ihren Vater? Er wirkte vielen sehr ernst. Spannend auch mein Blick auf Ihre Biografie. Er hat nie Druck ausgeübt, was Sie auch machen. Mal Trompete gelernt, dann auch Schlagzeug gespielt, haben eine Band gehabt, an der Columbia University studiert. Dirigent zu werden war gar nicht Ihr Plan. Das hat sich mehr so ergeben. Letzten Endes sind Sie es geworden. Und man hat den Eindruck von außen, dass diese Fußstapfen sehr große sind, in die Sie dann doch hineingetreten sind, ohne sich vergleichen zu wollen. Wie ist das heute für Sie?
Es ist ein Geschenk, also ein Geschenk gewesen, mit meinem Vater zu sitzen die letzten Jahre, und er auch immer aufgeblüht ist, weil er gefragt hat, ja, was machst du denn in den kommenden Wochen? Wollen wir uns nicht mal ein paar Partituren nehmen und uns hinsetzen? Das haben wir oft gemacht. Und ich dadurch auch dann erfahren habe, dass er einige Dinge nicht dirigiert hat. Also zu meiner Überraschung, zum Beispiel Messias. Als ich Messias vorbereitet hatte, gesagt, oh ja, habe ich das, toll, tolles Stück, habe ich nie gemacht. Wo ich natürlich gedacht habe, natürlich wirst du bestimmt irgendwann gemacht. Oder Richard Strauss Heldenleben, dass er mir dann gesagt, ja, Heldenleben habe ich nie gemacht, weil es sich als überlebender Kriegsveteran auf der deutschen Seite nicht gehört hat, dieses Stück zu machen, dieses selbstverherrlichende Stück nicht zu machen. Aber hat er zu mir gesagt, du hast diese Bürde nicht und sollst sie auch nicht spüren, du sollst es machen. Und dann habe ich es nicht nur dirigiert, sondern auch aufgenommen dann. Und dann hat er sich diese Aufnahme auch angehört und wir haben beide Spaß dran gehabt. Also er war immer so begeistert, wirklich aufrichtig, einfach immer an der Freude, auch Dinge neu zu sehen und erkennen und immer im Gespräch zu sein. Und deswegen hat er ja auch viel unterrichtet, also damals schon zu DDR-Zeiten viele Meisterkurse gegeben, natürlich an der Musikhochschule auch. Und ich habe auch natürlich oft hinterfragt, ob ich das überhaupt machen soll. Aber was schon früh klar war für mich, ist, ich kann ohne die Musik nicht leben. Das habe ich meinen Eltern auch als Teenager gesagt. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das anstellen soll. Ich habe es dann so ein bisschen weggeschoben und habe gedacht, ich bin einfach wahrscheinlich nicht gut genug, um diesen Beruf anzunehmen. Aber bin dann immer mehr auch reingerutscht in Produktionen an der Universität und er ist dann ab und zu vorbeigekommen und hat nie irgendwie Kritik oder ich wollte auch manchmal, dass er was sagt, aber er hat nur gesagt, ja, schön, mach so weiter. Er hat mich suchen lassen und dann auch mich finden lassen und da bin ich auch sehr dankbar dafür.
Spannend auch an Ihrem Vater, dass er ja auch für die Politik gehandelt worden war in den 90er Jahren oder auch 89, haben sich viele um ihn herum gruppiert, auch um ihn so ein bisschen vorne dran zu stellen für Zwecke. Er hat sich nicht einbinden, auch missbrauchen oder auch vereinnahmen lassen von anderen, auch nicht von der Politik. Er ist unabhängig geblieben, ist dann nach New York gegangen. Gleichzeitig hat man immer auch ihn so bewundert, vielleicht auch skeptisch beäugt. In einer Zeitung hieß es, der große Hühne mit den Kulleraugen. Er wäre auch ein toller Staatspräsident gewesen für Deutschland. Hat er darüber auch mit Ihnen mal gesprochen, über Politik?
Naja, am Rande. Ich glaube, was er mir für mich besonders hinterlassen hat, war, dass die Musik oder in dem Musizieren an sich ein Kern ist, der so wichtig ist als Modell dafür, wie wir miteinander umgehen. Und er auch sich die Politik ja ferngehalten hat mit den Worten, als Musiker kann ich das besser oder als Musiker wird mir die Glaubwürdigkeit nicht einfach genommen werden können. Wenn ich anfange, das Gleiche zu versuchen mit Worten, wozu man ja auch oft gezwungen wird, dann sich zu etwas zu bekennen oder in Diskussionen verwickelt zu werden, denen wir einfach nicht, also er ist ihnen immer gewachsen, er hatte keine Angst mehr, das ist ja auch was wichtig ist, heutzutage ist, wird einfach zu viel mit Angst agiert oder gehandelt und er sich nicht hat beängstigen lassen. Und wenn er sagt, und das glaube ich ihm komplett, dass die Musik ihn immer daran erinnert hat, es gibt keinen Grund für uns, Angst zu haben, denn es gibt etwas viel Übergreifenderes, viel Größeres, was sich lohnt, immer wieder aufzubauen und womit man sich beschäftigen muss, um agieren und leben zu können und den Menschen einen Sinn zu geben. Und sich selber natürlich auch.
Dieser schöne, klare Sopran gehört Tomoko Masur, der Mutter von Ken David Masur, geboren in Japan. Wir sprechen gleich weiter über die Familie, die japanischen Großeltern, das Aufwachsen in Leipzig, Kindheit und Jugend. Hier aber zunächst aus der Mozart-Oper Così fan tutte die Arie Dove son. Zu hören nicht nur Tomoko Masur, auch Ken David Masur als Bass in der Rolle des Don Alfonso und die Schwester Caroline Masur, Mezzosopran, als Dorabella. Dirigent ist, Sie ahnen es, Kurt Masur, hier mit dem Orchester der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Aus der Mozart-Oper Così fan tutte war das Musik. Sie hören das MDR Kulturcafé. Zu Gast heute Ken David Masur. Sie sprachen gerade über ihren Vater und dass Angst haben keine Lösung ist. Er war Vorbild, eben auch für Sie.
Und für mich ist das, was er dann eben auch politische, sag ich mal, Fragen angeht, wo er sich immer wieder darauf bezogen hat und nur gesagt hat, ja, hier ist die Glaubwürdigkeit nicht gegeben und die möchte ich gern hinterfragen. Und wenn er das gesehen hat, dann hat er natürlich auch keine Hand vor den Mund genommen und hat es immer ganz klar ausgedrückt und gesagt, wenn er das Gefühl hatte, er wurde jetzt nicht ehrlich angesprochen oder es wurde hinterm Rücken was gesagt, dann wollte er das immer sofort aufdecken. Er hat es in New York genauso getan. Als er nach New York kam, Sie haben das gerade angesprochen, wo er ja beschmunzelt wurde und auch ihm eigentlich nicht der Glauben geschenkt wurde, dass er so ein Orchester, was sie ja Dirigentenkiller genannt haben, wieder oder überhaupt leiten kann und zusammenbringen kann als organisches Ganzes. Und er hat mit seiner, und das hat er selber auch gesagt, oft mit dieser Naivität, dass die Musik wirklich das alles vermag, hat er doch fast jeden dazu bewegen können, dass man an die Musik glaubt. Und wenn wir alles so glaubwürdig präsentieren, mit dem ganzen Sein und wirklich im Dienste jeder einzelnen Note, dann überzeugen wir das Publikum. Dann ist das Publikum wieder gekommen. Es hatte nichts nur mit Disziplin an sich zu tun, aber dass jede Note eine Bedeutung hat. Und genauso könnten wir sagen, hat er eigentlich seine Interviews oder seine Gespräche geführt, dass gesagt wurde, ich versuche trotz meinem teilweise gebrochenen Englisch, ja mit seinem deutschen Akzent, den er ja hatte, dass jedes Wort eine Bedeutung hat, die für mich ganz klar ist und die ausdrückt auch als Vehikel dafür, wie ich mich fühle im Innern und dass ich ganz ehrlich sein möchte und aufrichtig und ohne Angst, egal wer sich mit mir anlegt oder sich ins Gespräch verwickelt, dass das ganz klar ausgedrückt werden kann. Und das hat er uns weitergegeben als Kinder und ich denke auch den Menschen um ihn herum, dass es eben nicht nur um Dirigieren oder bei seinen Schülern um Dirigieren oder Musizieren geht, sondern Musizieren mit einem bestimmten Ziel. Wir sind Mensch und es kann nicht getrennt werden. Das Instrument trennt sich nicht von dem Sein, dem Menschen, der Person.
Im nächsten Jahr, 2027, schauen wir auf den 100. Geburtstag Ihres Vaters. Der wird gerade vorbereitet. Sie, die Stadt Leipzig, viele sind gerade in der Planung. Können Sie schon was dazu sagen?
Ja, es wird sicherlich viele Events geben, verstreut über das Jahr. Ich weiß, dass sich viele Städte daran beteiligen, auch also in aller Welt, Nordamerika weiß ich es und in Europa. Die Einzelheiten werden in den nächsten Wochen und Monaten nochmal bestätigt. Und ich bin sehr dankbar dafür, was bis jetzt schon an Vorarbeit geleistet wurde. Das ist jetzt schon seit einigen Jahren, dass da auch viele Menschen daran arbeiten. Und natürlich im Gewandhaus, natürlich bestimmt in der Stadt an sich, an anderen Orten auch. Und dass es eine große Bandbreite ist, eben nicht nur Konzerte, sondern Gespräche, Begegnungen jeglicher Art, weil mein Vater ja doch auch international so viel unterwegs war, dass viel Publikum auch auf uns schaut, was werden wir machen zu diesem Jubiläum und wie werden wir die Begeisterung, die er an sich hatte, am Leben durch die Musik oder durch die Kraft der Musik, wie er es oft selber ausgedrückt hat, wie zelebrieren wir das, nicht nur als Familie, sondern als Musik- und Kulturgemeinschaft. Und da sind wirklich viele Leute auf uns zugekommen, ob das jetzt in Asien ist oder eben in Nord- und auch Südamerika. Viele ehemalige Schüler von ihm, ja auch die Dirigenten sind viele Kollegen von mir, die sich ganz positiv dazu geäußert haben und versuchen eben anzuknüpfen an dem, was er verbunden hat zwischen Musik oder wie er die Musik behandelt hat, wie wichtig sie ist und immer noch ist heutzutage eben als Mittel des Austausches. Und ich finde die Ideen, die da geäußert wurden, sind sehr originell. Und es gibt ja jetzt schon einen Comic, wie ich gesehen habe, auch für Kinder. Es gibt ja hier auch die Kurt Masur Schule, die Grundschule in der Nähe der Innenstadt, wo das im Kindesalter alles schon treu behandelt wird, was ich ganz toll finde. Und mein Vater hat ja immer gesagt, umso früher es mit der Musikausbildung beginnt, desto besser, hat gesagt, man soll schon als Großelternteil oder als Elternteil immer mit den Kindern singen, was wir auch zu Hause gemacht haben und was ja auch langsam verloren geht. Also, dass das weitergelebt wird. Also es wird wirklich auf großer Bandbreite, ob das jetzt im Konzertsaal ist oder eben in vielleicht einem Kindergarten oder in einer Grundschule, in vielen verschiedenen Sprachen etwas geben. Und von New York bis San Francisco oder Ost-Westküste in Nordamerika und wie gesagt hier in Europa und in Asien wollen wir auch versuchen, den Menschen dort zu helfen, diese Dinge zu realisieren und teilweise natürlich auch hier nach Leipzig zu bringen. Denn wie wir es ganz zu Anfang erwähnt haben, ist es für ihn, obwohl er hier nicht geboren ist, er ist ja in Schlesien geboren, ist das für ihn absolut seine Wahlheimat gewesen. Er hat sich hier so wohl gefühlt, er hat hier studiert und natürlich durch das Gewandhaus hier so ein Lebensgefühl gemeinsam mit den Menschen hier geschaffen, das ihm immer wohl war.
Sie sind in Leipzig geboren, 1977, durften als kleiner Junge im Gewandhaus manchmal auch durch die Gänge flitzen. Aber dass es überhaupt ein Gewandhaus gibt und damals geben durfte, war ihrem Vater zu verdanken, der angeblich ziemlich knapp verhindern konnte, im persönlichen Gespräch mit dem DDR-Staatsoberhaupt Erich Honecker. Denn eigentlich wollte er und viele andere eben auch dort eine SED-Parteizentrale errichten. Es kam anders. Das Gewandhaus mitsamt seinem Orchester ist bis heute einer der Konzertorte, nicht nur bundesweit. Wie war das für Sie in der Kindheit?
Es ist noch genauso lebendig für mich heute, wenn ich da durch das Gebäude laufe Und ja, besonders mit dem Kinderchor, der ja jetzt vor kurzem sein 50-jähriges Jubiläum auch gefeiert hat, wo ich zum Glück mit dabei sein konnte. Das war so ein schöner Moment. Und natürlich viele dieser schönen Erinnerungen wieder gelebt wurden und auch erzählt wurden, wie wir als Kinder durch die Gänge gelaufen sind. Ich hätte fast gesagt gerannt, was wir versucht haben, aber das hat sich ja nicht so gehört. Man musste sich schon benehmen und man musste vor allen Dingen jedem guten Tag sagen oder guten Abend, also wirklich, wie man sich begegnet ist da im Gang, das ist etwas, was einen nicht verlässt, dass man in Verbindung gebracht hat, die Art miteinander umzugehen, ob das jetzt nicht nur unter Kindern, sondern zwischen Kindern und Erwachsenen, jeder, der im Haus dort war, hat einfach das Gefühl gehabt, die Musik verbindet diese Freudigkeit und die Freundlichkeit. Und das Haus ist und bleibt für mich auch eben der Ort meiner Klangvorstellung, die ich dann eben mitbringe, wenn ich zu anderen Orchestern gehe. Das ist ganz klar, dass der Saal an sich eben diese Akustik und diese akustische Vorstellung in mir geprägt hat und ich mich immer daran erinnere und natürlich dieses Klangbild versuche wieder zu gestalten, wenn ich an allen Szenen der Welt dann mit den Orchestern zusammenarbeite. Und dieser Saal ist nun mal einer der besten Säle der Welt. Und da bin ich unglaublich dankbar dafür.
Ich möchte in den verbleibenden Minuten unseres Gesprächs noch einmal auf Ihre Mutter schauen. Tomoko Sakurai, Sopranistin. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, haben sich Ihre Eltern in Brasilien kennengelernt.
Ja, in Rio de Janeiro. Meine Mutter war Bratschistin im Orchester Rio de Janeiro, Orquestra Sinfônica do Brasileira, wo sie als, ich glaube, 22-Jährige anreiste, eigentlich mit dem Ziel, dort eine Stelle als Geigerin zu bekommen. Und als sie ankam, um dort vorzuspielen, wurde ihr gesagt, oh, die Stelle haben wir jetzt schon besetzt, aber in einem Monat gibt es ein Vorspiel für Bratsche. Und die hatten so ein Mitleid, dass sie jetzt dort extra angereist, also wirklich, die hatte wirklich nur ein Einwegticket aus Japan, konnte nicht wieder zurückfliegen, weil die Eltern gesagt haben, du musst jetzt dort dein Glück versuchen, kannst auch nicht wieder nach Hause. Und es ging wirklich, wie sie es dann später erzählt hat, so um Leben und Tod, dass sie dann Bratsche gelernt hat, obwohl sie auch den Schlüssel gar nicht lesen konnte. Einer von dem Orchester hatte dann so ein Mitleid und hat dann gesagt, okay, ich gebe dir jetzt Unterricht. Und dann hat sie tatsächlich das Vorspiel gewonnen. Und kurz darauf haben sich meine Eltern dort kennengelernt. Und deswegen war für sie Rio de Janeiro auch so ein bisschen ihre Stadt der Liebe. Eben nicht Paris, wie es für andere vielleicht ist, aber eben Rio de Janeiro.
Spannend finde ich auch, wir reden sehr viel über Ihren Vater, auch über dessen Herkunft aus Schlesien und über Leipzig. Aber Sie kennen David Mazur, wurden auch stark beeinflusst, eben von der mütterlichen, der japanischen Seite, von der Großmutter, die Pianistin war, und von dem Großvater, der Pastor war.
Ja.
Erzählen Sie uns mehr über diese Seite von Ihnen.
Meine Großmutter war für mich einfach ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Erziehung auch. Sie war selber Klavierlehrerin und eine sehr moderne japanische Frau. Ihr Mann, mein Großvater, war Pastor. Es gibt ja nur 0,5% Christen in Japan. Also, dass er ein anglikanischer Pastor war für eine der größten Universitäten Japans, Rikyo, war schon nichts Normales. Und meine Großmutter war diejenige, die dann die drei Töchter, meine Mutter hat zwei Schwestern, den Töchtern eben dieses Ultimatum gegeben hat und gesagt hat, bevor ihr jetzt einfach eine japanische Hausfrau werdet, müsst ihr irgendwo in der Welt zu euch finden, ja, und kriegt dann ein One-Way-Ticket, kommt da an, dann müsst ihr euer Bestes geben und dann schauen wir, wie ihr euer Leben aufbaut. Und so ähnlich ist das mit meiner Mutter passiert. Und sie war anfänglich Geigerin und dann eben notgedrungen Bratschistin da im Orchester. Aber als sie dann meinen Vater kennengelernt hat und die sich verliebt haben, dann eben auch, als sie nach Leipzig kam, wollte sie Sängerin werden, weil sie schon immer Gesang studieren wollte. Und ich weiß noch, wie ich als kleines Kind immer zu ihren Proben gegangen bin und dadurch auch wahrscheinlich die Liebe zu Bach gefunden habe und anderen Dingen, die sie gesungen hat. Jauchzet Gott, die Kantate zum Beispiel als 5- oder 6-Jährige, die ich gehört habe und deswegen auch Trompete spielen wollte später wahrscheinlich, weil ich diesen Klang noch so im Gehör hatte. Aber diese Verbindung, dass meine Großmutter in Japan jeden Tag bis zum letzten Tag vor ihrem Tod hat sie jeden Tag Bach-Inventionen geübt und gespielt. Das war für sie, sie wollte auch nie irgendwo in ein Altersheim, weil sie gesagt hat, dort gibt es doch kein Klavier. Das war für sie ganz wichtig und immer, als ich in Japan Konzerte gegeben habe, kamen sie auch immer vorbei und war nicht nur glücklich, sondern war auch diejenige, die immer gesagt hat, was sie davon hielt. So und wie sie das Konzert fand und was doch hätte besser gehen können und so weiter. Und ich ihre Meinung immer unglaublich geschätzt habe. Und dann auf der anderen Seite mein Großvater, mein japanischer, der auch nach Leipzig kam und zwar eben zur Wendezeit, also kurz, ich glaube 1990 war es direkt, gerade in diesem, ja, in dieser heißen Kesselzeit hier in Leipzig, hat er gesagt, wenn der Ken jetzt in ein japanisches Internat kommt, was dann geschah, kurz darauf, als ich nach England ging und dann auf dieses japanische Internat, hatte gesagt, dann werde ich nach Leipzig kommen und ihm jeden Tag japanisch Unterricht geben, damit er gut vorbereitet ist. Und dann kam er und tatsächlich, bevor ich überhaupt in die Schule gegangen bin, hat er mit mir immer eine Stunde japanisch gemacht und mir alles beigebracht und ganz diszipliniert. Und dadurch wurde ich gut vorbereitet. Und meine Mutter war ja damals die einzige Japanerin, von der ich weiß, die in Leipzig gelebt hat. Wahrscheinlich gab es ja generell ganz wenig Asiaten nur. Wahrscheinlich die meisten waren damals aus Vietnam, weil es ja die Verbindung gab. Aber wahrscheinlich war sie die einzige Japanerin. Und ich in meiner Schule in Leipzig-Leutsch, in meiner POS da, der einzige Asiate. Und ich wurde natürlich auch immer so angesprochen, ja, als Chinese, ja, weil keiner wusste, was der Unterschied ist von den vielen asiatischen Völkern. Aber für mich war das nicht weiter schlimm. Ich habe auch mich immer gefühlt wie ein Leipziger, richtig. Also das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen und ich hatte wirklich gute Freunde, besonders durch die Musik oder durch die musikalischen Gemeinschaften, auch dann im Kinderchor, wo ich wie jeder andere auch behandelt wurde und eine tolle Erfahrung gehabt habe, auch mit dem damaligen Chorleiter Eckhard Schreiber, der ja unglaublich streng war und auch viel Disziplin gefordert hat von uns. Aber als Japaner hier aufzuwachsen und natürlich jetzt in Amerika, wo besonders als wir dann nach New York kamen, man Asiaten und natürlich Afroamerikaner und Leute aus aller Welt gesehen hat, regelmäßig, das war für mich nicht, das war nicht ein Schock, das war befreiend. Das war dieses Gefühl, oh, jetzt wird man ja nicht mehr so angeschaut, sondern jetzt guckt man wirklich nur noch darauf, was hat man zu sagen, was hat man auch durch seine Musik zu sagen und durch die Qualitäten der Persönlichkeit. Und jetzt wieder hierher zurückzukommen und zu sagen, ich bin stolz darauf, als Japaner in Leipzig aufgewachsen zu sein und trotzdem Urleipziger zu sein, ist für mich ein großes Geschenk, weil ich natürlich auch dadurch viele andere verstehe, die jetzt zum Beispiel nach Deutschland kommen. Einige natürlich unter Bedingungen, die ja unvorstellbar sind als Flüchtlinge und die hier nicht unter privilegierten Konditionen oder Gegebenheiten aufwachsen, so wie ich es natürlich damals hatte, auch unter diesem Schutz, sondern sich durchboxen müssen durch diese Situation, dass sie wie in einem Schachspiel, ja, die Männchen werden und immer hin und her beordert werden, was die Politik angeht und denen möchte ich auch sagen, ihr werdet respektiert, ihr werdet angenommen von den Menschen, die euch wirklich haben wollen und da sind genügend da. Und da erinnere ich zurück an die Zeit, wo ich angefangen habe als Dirigent und mein Vater immer gesagt hat, konzentriere dich auf die Menschen im Orchester, die für dich das Beste wollen und nicht auf die, die giftig sind für eine Gemeinschaft und die immer Kritik ausüben oder die immer denken, du bist nicht gut genug, sondern versuch diesen Kontakt aufrechtzuerhalten mit den Menschen, die wirklich das Beste nicht nur an dir wollen, sondern an der Musik und sehen, dass du es ehrlich meinst. Und genau das Gleiche wollen wir hier unseren neuen Bürgern in Leipzig auch mitteilen. Ihr seid hier willkommen, dass ihr mitmischt in dem gleichen Dialog, dass die Gesellschaft weiter wachsen möchte, auch mit eurer Hilfe. und dass jedem die gleiche Möglichkeit gegeben wird. Und für mich ist das möglich gewesen und trotz, sag ich mal, diesen ganzen Vorurteilen. Und ich weiß, dass wir jetzt die Verantwortung haben, diese Message weiterzugeben an die nächste Generation, dass sie sich daran halten, auch diese Einladung weiterzuleiten. Weil ohne dieser positiven Einstellung gibt es auch keine positive Reaktion darauf. Wenn man die Einladung nicht jedem gibt, dann werden sich Leute auch fragen, bin ich überhaupt willkommen hier und darf ich mitmachen? Denn jeder kann ein Haus bauen hier. Jeder soll das Gefühl haben, eure Kreativität ist da. Und wenn wir wirklich glauben daran, dass jeder von uns kreativ geboren ist, egal welchen Beruf wir ausüben, es muss kein Musiker sein. Wir ziehen uns jeden Tag anders an, nicht wahr? Also, oder wir suchen immer nach einem interessanten kulinarischen Geschmack, der neu für uns ist, wo uns das Vokabular der Wahrnehmung wieder erweitert wird. Und genau das Gleiche wünsche ich jedem anderen auch.
Das war das MDR Kulturcafé. Heute im Gespräch mit Ken David Masur. Am Mikrofon verabschiedet sich Blanka Weber. Und nicht nur dieses Kulturcafé hören Sie in der ARD Audiothek.